Der Fels, auf dem ich stehe. So hat Kurt diese Predigt, die wir nun hören dürfen, überschrieben. Im Jakobusbrief gibt es eine einfache Aufforderung. Geht es jemand unter euch schlecht? Er soll beten. Hat jemand Grund zur Freude? Er soll Loblieder singen. Die Psalmen geben uns zu dieser Aufforderung hilfreiche Illustrationen. Sie geben uns Worte, mit denen wir unser Lob oder auch unsere Not ausdrücken können. Aber sie zeigen uns oft auch, wie wir unsere Gebete gestalten können. Die Jünger baten den Herrn Jesus, lehre uns, wie wir richtig beten können. Sie fanden das offenbar nicht so einfach. Es hat auch etwas mit der Reife im Glauben zu tun, wie wir unsere Gebete gestalten. Säuglinge, die in Not sind, also Hunger oder Schmerzen haben, schreien einfach. Wenn sie etwas größer werden, können sie sagen, wo es weh tut. Bei den Kleineren ist es meistens der Bauch. Ein Erwachsener kann dies dann einigermaßen detailliert beschreiben. Und so ist es mit unseren Gebeten. Je mehr wir im Glauben, in der Beziehung zum Herrn wachsen, desto mehr lernen wir auch, unsere Gebete zu gestalten. Damit will ich nicht sagen, dass der Herr unsere wohlformulierten Gebete braucht, damit er eher auf sie eingehen kann. Er weiß schon, bevor wir es ausgesprochen haben, was wir brauchen. Es ist aber für uns selbst eine Hilfe, wenn wir lernen, in welcher Weise wir unsere Gebete gestalten können. Psalm 40 ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn wir den Psalm oberflächlich ansehen, dann könnte er etwas gegensätzlich wirken. So als wären da zwei Teile, die nicht viel miteinander zu tun haben. Der erste Teil besteht aus Lobpreis für Gottes Hilfe und Rettung. Der zweite ist mehr Hilfeschrei, die Bitte um Rettung vor Sünde und Feinden. Wir könnten auch sagen, dass der Psalm das widerspiegelt, was auch in unserem Leben abwechslungsweise vorkommt. Da gibt es freudige Zeiten, Rettungsjubel und überschwängliches Lob Gottes, aber es gibt auch Tiefpunkte, Sündennot und Feinde, die uns bedrohen. So gesehen würde David einfach nacheinander diese Dinge vor Gott bringen und einerseits Lob preisen und andererseits um Hilfe schreien. Ich denke, dass etwas anderes der Fall ist. Der Psalm ist ein Ruf an den Herrn um Hilfe in der Not. Der Verlauf des Psalms hat dieses Ziel. Am Ende steht der Satz, meine Hilfe und mein Retter bist du, mein Gott. Zögere nicht. Die zwei Teile dieses Satzes fassen auch die zwei Teile des ganzen Psalms zusammen. Im ersten beschreibt David, wie er die gnädige Hilfe seines Retters erfahren hat. Und mit dieser Dankbarkeit und Gewissheit zur Rettung im Herzen ruft er nun erneut seinen Gott um Hilfe in der aktuellen Not. Bevor David seinen Hilferuf vor den Herrn bringt, nimmt er sich Zeit und lässt seine Gedanken um die Gnade und Güte Gottes kreisen. Er beschreibt den Herrn und sein bisheriges Handeln an ihm. Er beantwortet sich sozusagen die Frage, wer ist mein Gott? Mit wem habe ich es zu tun? Von wem erwarte ich Hilfe? Es ist gut, so zu fragen, bevor wir rufen, Herr, hilf mir aus dieser Not. Und bevor wir die Not beschreiben und unsere Gedanken um das Übel kreisen lassen. Wer ist der Herr, den ich anrufe? Wie hat er sich schon in der Vergangenheit auf wunderbare Weise um mich gekümmert? Wie habe ich seine Hilfe erfahren? David sagt, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Mit anderen Worten sagt er hier, ich habe mit Ausdauer auf den Herrn geschaut und gewartet. Und das tut er jetzt wieder, indem er nicht zuerst auf die Probleme schaut, sondern auf die Güte Gottes, die viel größer ist als die Bedrohung. Er zählt auf und erhält sich das in lebendigen Bildern vor Augen, wie er konkret Hilfe erfahren hat. Er hat mich herausgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm. Vielleicht haben wir das selber noch nicht so buchstäblich erlebt, in so einer Schlammgrube gefangen zu sein. Aber das Bild mag sehr treffend unsere Situation beschreiben, wenn wir Nöte oder Sorgen erleben, aus denen wir selber einfach nicht herauskommen. Du versuchst mit aller Anstrengung herauszusteigen, aber der rutschige Schlamm lässt dich einfach immer wieder hinuntergleiten, bevor du den Rand erreichen kannst. Und du schaffst das auf keinen Fall, wenn nicht jemand von außen kommt und dich heraufzieht. Genauso ist es mit der größten Not, in der sich der Sünder ursprünglich befindet. Er kann nicht herauskommen ans Licht. Sein ganzes Leben mit all seinen Anstrengungen ist in Wirklichkeit eine solche Grube. Am Ende wird er darin für immer versinken, wenn nicht der Herr seine rettende Hand ausstreckt und ihn rauszieht. Das hat David erfahren. Das hat auch jeder von uns erfahren, der durch Christus gerettet wurde. Er wurde aus der Grube der Gottesferne ans Licht gehoben, in die herrliche Gegenwart und Gemeinschaft Gottes. Seine Füße wurden auf den Felsen gestellt und seine Schritte festgemacht. Der Fels ist Christus selbst. Wir sind als seine Kirche auf ihn gebaut, wie der Herr Jesus versprochen hat. Und keine Macht der Hölle kann uns wieder von dort wegbewegen. Wie das schon an Mose und das alte Israel im Bild offenbart wurde, kommt aus diesem Felsen das Wasser des Lebens. Wer davon trinkt, wird mit ewigem Leben getränkt und gestärkt. So werden seine Schritte festgemacht, so dass er sicher gehen kann. Nicht wie die eigenen Versuche der Schritte in der Schlammgrube, die uns abrutschen ließen und nur immer tiefer in den Dreck sinken ließen. Wer auf Christus, dem Felsen, steht und ihn als Grundlage für sein Gehen, seinen Lebensweg hat, wird mit festen Schritten vorwärts gehen. Wir machen einen Sprung nach vorne zu den Versen 7 und 8. Da beschreibt David noch deutlicher, wie es allein Gottes Gnade ist, die ihn aus der Grube rettet. Speis, Schlachtopfer, Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Wie müssen wir das verstehen? Hat nicht Gott all diese Opfer angeordnet? Haben nicht die Priester und auch David nach Gottes Anweisung Opfer gebracht? Ja, so ist es. Die Opfer waren im Alten Testament von Gott angeordnet. Aber er hat sie nicht dafür gefordert, um durch sie die Opfernden zu retten. Diejenigen, die Opfer brachten, verdienten sich nicht dadurch Gottes Hilfe. Das erklärt auch der Autor des Hebräerbriefes, indem er diese Verse zitiert und dazu sagt, Jahr für Jahr wird mit Opfern an die Sünden erinnert, denn es ist unmöglich, dass das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnimmt. Durch die Opfer sollte die Sünde bewusst gemacht werden und gezeigt werden, dass Gott Sünde nicht einfach toleriert, sondern bestrafen wird. Aber er gab die Opfer auch als Vorbilder, die sagen, dass es ein stellvertretendes Opfer geben wird, auf das die Sünde derer gelegt wird, die glauben, nämlich Christus. David sagt auch, Opfer hast du nicht gewollt, aber Ohren hast du mir gegraben. Das erinnert zunächst an das Wort, das Samuel an Saul ausrichtet, der der Anweisung Gottes ungehorsam war und eigenwillig Opfer brachte, anstatt auf Samuels Ankunft zu warten. Im 1. Samuel heißt es, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken besser als das Fett der Widder. Die Ohren sind dazu da, auf Gottes Stimme, auf sein Wort zu hören. Das hätte Saul tun sollen, anstatt Opfer zu bringen, um vermeintlich Gottes Hilfe für den Kampf gegen den Feind herbeizuholen. So will David sich nicht verhalten. Darum sagt er, Opfer hast du nicht gewollt, aber Ohren hast du mir gegraben. Ohren, um auf das Wort Gottes zu hören, das vom Kommen des Retters spricht. Das sagt er prophetisch im nächsten Vers voraus. Als Typus des Erlösers zitiert er die Worte, die eigentlich die Worte des Herrn Jesus sind, in der Ich-Form. Siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht über mich geschrieben. Wieder im Hebräerbrief wird dieses Wort wiederholt und dem Herrn Jesus zugeschrieben, der gekommen ist, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Hören wir auf ein kurzes Zwischenspiel. Dieser Hebräerbrief ergänzt, in diesem Willen sind wir ein für allemal geheiligt durch die Darbringung des Leibes Jesu Christi. Das ist es, worauf David prophetisch vorausblickt, als er dankbar darüber nachdachte, dass er nicht durch seinen Beitrag die Opfer, die er bringen könnte, gerettet wurde, sondern durch das Vertrauen auf den Erlöser, den Gott senden wird und von dem in seinem Buch geschrieben ist. Mit anderen Worten, alles, was er selber tun wollte, was für seine Rettung aus der Schlammgrube beitragen sollte und seien es auch religiöse Übungen, waren nur das Strampeln seiner eigenen Füße im Schlick und Schlamm. Darum vertraut er auf Gottes gnädiges Eingreifen durch seinen Retter, der uns völlig unverdient aus der Grube herauszieht und uns auf den Felsen stellt. David sieht so, dass das Fundament seines Lebens so sicher ist, weil es nicht durch sein eigenes Können und Wirken gelegt ist. Gott der Vater ist es, der diesen Grund gelegt hat, den niemand erschüttern kann. Wenn dein Grund auch der Fels Davids ist, der dich von deiner größten Not gerettet hat, der Not von Gott getrennt zu sein, dann kann dich ebenfalls nichts erschüttern. Darum übe dich darin, immer wieder zurück in dein Leben zu schauen und das gnädige Wirken Gottes darin zu entdecken. Es ist nicht so einfach, in der gegenwärtigen Not seine Gedanken loszureißen von dem, was dich jetzt bedrückt. Darum sage ich, übe dich darin. Bete dafür, dass der Herr dir die Augen für seine Herrlichkeit öffnet. So wie David betet, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Wenn uns das geschenkt wird, dann werden die gegenwärtigen Sorgen und Nöte plötzlich viel kleiner. Sie verschwinden nicht automatisch, aber wir erkennen, dass in der Hand des Herrn, der unser mächtiger Erlöser ist, keine Bedrohungen unüberwindbar sind. Wir können mit Paulus glaubend ausrufen, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der Gestorbene, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist das neue Lied, von dem David sagt, dass der Herr es ihm in den Mund gelegt hat. Noch bevor er dem Herrn seine Not klagt und ihn um Hilfe anruft, kann er in Lobpreis ausbrechen. Das ist ein großes Wunder, das nur die erleben, die auf dem Felsen Christus stehen. Und wenn unsere Schritte auf diese Weise fest werden, wenn wir mit dieser Zuversicht an unsere Nöte herangehen können, dann bleibt das in der Welt nicht unbemerkt. David sagt, viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Ja, die Menschen wollen sehen, wie wir Christen aus unserem Glauben leben, wie wir in den Nöten und Bedrängnissen durch Vertrauen auf den Herrn überwinden. Darum stellen sie uns die schwierigen Fragen, wie, wenn Gott gut ist, warum trifft uns dann diese oder jene böse Sache? Diese Dinge treffen uns unter anderem, damit unser Vertrauen auf den Herrn gestärkt wird und offenbar wird, wie treu er ist. Mit dieser Gewissheit, die durch das Nachdenken über Gottes bisherige Wunder und Rettungstaten gestärkt wurde, wendet sich David nun erneut an ihn und bittet um Hilfe in der gegenwärtigen Not. Diese ist ja immer noch da. Und David ist nicht zu einem geistlichen Überflieger geworden, der denkt, es wird sich schon alles von selbst lösen. Don't worry, be happy. Nein, er sieht seine Not immer noch realistisch. Aber er sieht eben auch den, der ihn daraus retten kann und wird. Was er zuvor über den Herrn gedacht und erkannt hat, gibt ihm die richtige Perspektive. Du, Herr, wirst dein Erbarmen nicht von mir zurückhalten. Deine Gnade und deine Treue werden beständig mich behüten. Die Gnade, die Rettung, die er in der Vergangenheit erfahren hat, wird auch jetzt und in Zukunft da sein. Er nennt zwei Feinde, von denen er gerettet werden will. Den äußeren und den inneren Feind. Es zeugt von seiner geistlichen Reife und Weisheit, dass er nicht nur die äußere Bedrohung als die Not bezeichnet, von der er gerettet werden muss. Hätte er nicht diese Reife, würde er vielleicht sagen, diese Leute, die mir Übels wollen, sind schuld, dass es mir so schlecht geht. Die äußeren Umstände sind es, die es mir unmöglich machen, ein gutes Leben zu haben. Im Gegenteil nennt er seinen inneren Feind sogar zuerst. Meine Sünden haben mir erreicht. Zahlreicher sind sie als die Haare meines Hauptes. Und mein Herz hat mich verlassen. Anstatt dass er sagt, mein Nachbar oder mein Mitarbeiter, der mir so zusetzt, stürzt mich in die Entmutigung, sagt er, meine Sünde ist es, die mich entmutigt. Wir wissen nicht, welche Art Sünde es bei David ist. Aber es ist eine Tatsache, dass unbereinigte Sünde in unserem Leben uns schwächt und mutlos macht. Die Geschichte mit Achan, der das verbotene Gut versteckt, ist ein gutes Beispiel dafür. Weil durch ihn Sünde im Volk war, konnten sie nicht siegreich sein und wurden vom Feind überwunden. Erst als die Sünde beseitigt war, konnten sie wieder den Feind besiegen. Darum ist es gut, wenn wir in Not geraten, dass wir zuerst einen Blick auf unser eigenes Leben richten und uns fragen, ob es da eine sündhafte Ursache für unsere Kraftlosigkeit gibt. Ich erinnere mich noch gut an einen Freund, der mir vor langer Zeit mehrfach über bestimmte Schwierigkeiten in seiner Gemeinde berichtete. Die Gemeindeleitung behandelte gewisse Leute falsch und führte die Gemeinde nach seinem Dafürhalten nicht nach dem biblischen Muster. Mein Freund litt darunter, fühlte sich in der Gemeinde nicht mehr zu Hause und überlegte sich, die Gemeinde zu wechseln. Viel später einmal bekannte er mir, dass das Problem eigentlich bei ihm gelegen habe. Er sei in bestimmte Sünden geraten und hätte die Schuld für sein Unbehagen auf die Gemeinde übertragen. Wir sind oft geschickt darin, die Schuld für unseren entmutigten Zustand auf die Umstände oder andere Menschen zu schieben. David tut das nicht. Er sagt, es ist meine Sünde, die mir die Kraft nimmt und die mich mutlos macht gegenüber meinen Feinden. Und dann erst bittet er den Herrn, dass er seine äußere Situation ändert, dass er seine Feinde unschädlich macht. Es ist ein gutes Gebet, das die Ehre des Herrn zum Ziel hat. Es ist die Bitte, dass der Herr die Gerechtigkeit wiederherstellt. Diejenigen, die Gottes König schaden wollen und damit gegen Gott selber streiten, sollen zu Schanden werden. Sie sollen über sich selbst in ihrer Haltung entsetzt sein. Es ist eigentlich eine Bitte um Einsicht. Seine Gegner sollen selbst Erkenntnis erlangen. Wenn sie über ihre eigene Schande entsetzt sind, könnten sie umkehren und selber auch Gott suchen. Dahinter steht Gottes Ruf zur Umkehr, wie er ihn auch durch den Propheten ausrichtet. In Hesekiel 33, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Dann erfüllt sich auch in unserem Leben, was David bittet in Vers 17. Es mögen fröhlich sein und sich freuen an dir alle, die dich suchen. Es mögen stets sagen, groß ist der Herr, die dein Heil lieben. Das ist das Ziel von Davids Gebet, dass durch die Rettung des Herrn sein Name groß gemacht wird. dass viele sich fürchten und auf den Herrn vertrauen, dass seine Wundertaten verkündet werden und er von einem großen Volk gelobt wird. Darin besteht die Freude derer, die den Herrn suchen. Und diese Freude am Herrn kann uns durch keinen Feind genommen werden. Amen.